Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Für die Opfer des 20. Juli 1944.
Tag vor der 20. Wiederkehr des Tages, als eine Explosion im sogenannten Führerhauptquartier Wolfschanze den millionenfachen Lärm von Bomben und Granaten in der ganzen Welt übertönte und gleichsam das Gebrüll der Kanonen zerriss, als die Welt zum letzten Male und wohl am eindrucksvollsten auf den deutschen Widerstand gegen das NS-Regime aufmerksam wurde. Einen Tag vor dieser 20. Wiederkehr gegen das Nazi-Regime hat der regierende Bürgermeister im Namen des Senats zur offiziellen Gedenkstunde in das Auditorium Maximum der Freien Universität eingeladen. Soeben ist der Herr Bundespräsident eingetroffen. Die Feierstunde wird eröffnet mit dem ersten Satz der vierten Sinfonie E-Moll von Johannes Brahms.
Thank you.
anstelle des regierenden Bürgermeisters tritt nun Bürgermeister Heinrich Alberts an das blumengeschmückte Rednerpult.
Herr Bundestagspräsident, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie, Herr Bundespräsident, in diesen Tagen des Gedenkens der 20. Wiederkehr des 20. Juli 1944 in der deutschen Hauptstadt. Durch Ihre Anwesenheit und durch die Tatsache, dass Sie jetzt gleich von Berlin aus vor allem zur jungen Generation unseres Landes sprechen werden, erhält dieser Jahrestag sein besonderes Gewicht. Wir sind deshalb auch im Gegensatz zur Übung der Vorjahre nicht an der Mauer in Plötzensee versammelt, sondern hier in der Mitte der Freien Universität Berlin, an einem Ort, an dem auch vor 10 Jahren der damalige Bundespräsident Professor Dr. Heuss des deutschen Widerstandes gedacht hat. Das soll die grausame Wirklichkeit des Ortes, an dem wir uns sonst zu versammeln pflegen, nicht verwischen. Das soll auch nicht vergessen lassen, wie viel die Mauer in Plötzensee mit jener anderen Mauer zu tun hat, die heute unsere Stadt und das deutsche Vaterland in barbarischer Weise teilt. Sondern wir bekunden in der Hauptstadt des freien Deutschland gegenüber der Welt, dass wir uns zum Recht und zur Pflicht auf Widerstand bekennen gegen Tyrannei und Diktatur. Dass wir uns zu unserer Geschichte bekennen mit ihren Höhen und Tiefen. Diese Geschichte ist nicht nur eine Last. Wir schöpfen aus ihr die Kraft, nach vorn zu schauen und mit der Gegenwart fertig zu werden, in der wir leben. Und Berlin ist der angemessene Ort, vielleicht der einzig angemessene Ort, an dem wir uns so in dieser Stunde versammeln können. Und wir empfinden es als richtig und wichtig, dass das Staatsoberhaupt der Freien Deutschen heute bei uns ist und hier zu uns spricht. Für mich ist der 20. Juli nicht nur der Tag, an dem wir uns an den ehrenhaften Aufstand der Gewissen im Jahre 1944 erinnern. Für mich fließen in dieses Datum auch die Gedanken an all die anderen zusammen, die ohne Verbindung zueinander in den vorhergehenden Jahren aus allen politischen Lagern kommend, sozial in ganz verschiedenen Schichten beheimatet, junge und alte, Widerstand gegen das Unrecht geleistet haben. Alle diese Männer und Frauen haben die Feuerprobe der Einsamkeit des eigenen Entschlusses, des persönlichen Mutes, oft der Erkenntnis der Aussichtslosigkeit und des letzten Opfers bestehen müssen. Sie alle sind unter uns. Sie alle fragen uns, ob wir alles getan haben, um Unrecht und Zwangsherrschaft zu verhindern. In dem Teil Deutschlands, in dem wir leben dürfen, und drüben, jenseits der Mauer, in dem Gefängnis, das in so erschreckender Weise der Diktatur Adolf Hitlers gleicht. Die damals starben, wollten verhindern, dass es so weit käme, wie es nun gekommen ist. Wir aber sollten uns diese Tage dazu dienen lassen, uns aus jeder Versuchung der Müdigkeit, des Sich-Abfindens, des Sich-Selbstgenügens herausreißen zu lassen in neue Formen des alten Widerstandes, der offensiven geistigen Auseinandersetzung mit den neuen Systemen des Unrechts. Ich hoffe, dass uns dieser Tag und auch diese Stunde gemeinsamen Gedenkens dazu helfen werden, dass wir nicht nur gedenken, sondern handeln. Und ich bin gewiss, dass Berlin immer weiter und immer wieder die Stadt solchen Handelns sein wird.
Nach der Ansprache von Bürgermeister Heinrich Alberts betritt nun ein Vertreter des Deutschen Bundesjugendringes das Rednerpult und wird ein Manifest dieser Organisation verlesen.
Manifest des Deutschen Bundesjugendringes zum 20. Juli 1964. Als diese Männer und Frauen starben, waren wir noch Kinder. Wir wissen nur wenig von ihnen. Ein paar Namen, Briefe, Schriften, Fotos aus der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof. Bruchstücke aus ihrem Leben, das für uns Vergangenheit ist. Man sagt so oft, sie leben mitten unter uns. Ihr Andenken ist nicht vergessen. In Wahrheit ist ihr Andenken gefährdet. Wir entwerten ihre Entscheidung für Freiheit und Menschenwürde, wenn wir nicht Schluss machen mit der Ausflucht. Sie hätten vor dieser Entscheidung ihrem Gewissen folgend so und andere eben anders gehandelt. Widerstand geleistet, das Leben gewagt und geopfert zu haben. Das alles muss in diesem Lande endlich anerkannt werden als die höhere und richtige Form, die 12 Jahre Hitlerherrschaft zu bestehen. Keiner von uns sollte die Gewissensnot derer leugnen, die sich damals nicht zum Widerstand durchgerungen haben. Aber sie sind nicht die Vorbilder, an denen junge Menschen heute ihre moralischen und politischen Entscheidungen messen können. Deshalb entscheiden wir uns für die Männer und Frauen des deutschen Widerstandes, für die Offiziere und Geistlichen, für die Arbeiter und Schriftsteller, deren Namen nur wenigen bekannt sind. Denn um den Preis von Verfemung, Tortur und Tod haben sie die Entscheidung gefällt für Freiheit, Recht und Menschenwürde.
Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Ansprache des Herrn Bundespräsidenten.
Herr Bürgermeister, verehrte Angehörige der Opfer des 20. Juli, liebe Jugend, meine Damen und Herren, der Sprecher der Jugend legte eben ein aufrüttelndes Bekenntnis ab zu dem Vermächtnis der Männer und Frauen, die getrieben von ihrem Gewissen im Widerstand gegen ein verbrecherisches Regime ihr Leben wagten und opfern mussten. Er legte es ab vor den Zeugen des verborgenen und des offenen Kampfes gegen den Nationalsozialismus, vor den Angehörigen der Opfer des Widerstandes und der Überlebenden, sowie der Jungen, vor der jungen Generation, die nun dem Zeitablauf entsprechend das Erbe unserer jüngsten Vergangenheit antreten muss. In dem Manifest wurde ausgesprochen, was in dieser wie in allen Gedenkstunden am heutigen Tag in uns lebendig werden muss. Wir haben uns Rechenschaft abzugeben, ob die Früchte des Opferganges vom 20. Juli in unserem Volke herangereift sind. Wir haben unser Gewissen zu erforschen, ob und wie jeder von uns heute nach 20 Jahren die Botschaft der Widerstandskämpfer an die Nachwelt aufgenommen und zum Maß für seine Gesinnung und sein Handeln gemacht hat. Haben wir keinen Erfolg, dann bleibt unser Zeugnis wie tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wir sind heute versammelt in der Hauptstadt Deutschlands, die für unser Volk zum Symbol der Sehnsucht nach Einheit und für die ganze Welt zum Fanal des Freiheitswillens geworden ist. Berlin war 1944 und 1953 Herzmitte eines Aufstandes des Gewissens. Plötzensee und Bendlerstraße, Potsdamer Platz und Leipziger Straße sind Begriffe geworden aus Tagen, in denen unser Volk auf Herz und Nieren geprüft wurde, ob es den Sinn seiner Heimsuchung erkannt hatte. Auch am 20. Juli 1964 schauen viele Menschen auf diese Stadt. In jeder Epoche gibt es geschichtliche Ereignisse, die eindringlich und dauerhaft spätere Generationen mahnen, zur Stellungnahme zwingen. Der 20. Juli scheidet heute wie damals die Geister. Manche aus der älteren Generation scheut auch jetzt noch davor zurück, tiefer in die Probleme des Widerstandes gegen Hitler einzudringen. Er fühlt, dass er dadurch gezwungen wird, wesentliche Folgerungen für seine Einstellung zum Staat und sein Verhalten gegenüber der Gemeinschaft zu ziehen. Der Aufstand vom 20. Juli ist zum Symbol der Selbstachtung unseres Volkes und zum Beginn seiner Rehabilitierung in der Völkerfamilie geworden. Hitler bedeckte den deutschen Namen mit einem Unmaß von Unrecht und Schande. Er trat die Freiheit und Würde unseres Volkes und unserer Nachbarn mit Füßen. Man denke nur an die entsetzlichen Untaten bei der Verfolgung der Juden und der politisch Andersdenkenden. Dagegen standen in Deutschlands Namen schon seit 1933 Männer und Frauen auf, um unsere Ehre wiederherzustellen und das Land vor dem Ruin zu bewahren. Schon 1935 beschwor Ernst Wichert in einer Rede die deutsche Jugend, nicht zu schweigen, wenn das Gewissen zu reden befiehlt, weil nichts das Mark eines Mannes so zerfrisst wie die Feigheit. In einem Fluchblatt der Weißen Rose gaben Münchner Studenten, die Geschwister Scholl und ihre Freunde, gewissermaßen die Antwort. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Auf uns sieht das ganze deutsche Volk. Diese Studenten folgten einem Anruf ihres Gewissens, der ihnen ein Ausweichen nicht erlaubte. Unsere jungen Mitbürger haben aus eigenem Erleben keine ursprünglichen Beziehungen mehr zu einem Geschehen, das die ältere Generation noch heute belastet. Bei uns Älteren ist die Zeit des Dritten Reiches in die Lebensgeschichte jedes Einzelnen verwoben. Wir messen nach den Erfahrungen dieses Lebensabschnitts unwillkürlich alles, was uns begegnet und was wir tun. Wir sehen uns immer wieder zu einer Erklärung unseres Standorts veranlasst und sollten junge Menschen daran Anteil nehmen lassen. Das wäre für Alt und Jung ein entscheidender Anstoß zur Selbstbesinnung und ein wichtiger Schritt zur Bildung eigenen Urteils. Denn in dem Dialog der Generationen über das ungeheuerliche Geschehen vor 45 gewinnt die erlebte und die erlernte Zeitgeschichte Farbe und Konturen. Es heben sich die positiven Leitbilder ab, nach denen die Gegenwart und die zukünftige Tradition gestaltet werden müssten. Karl Friedrich Gödel, der ehemalige Oberbürgermeister von Leipzig und vorgesehen als Reichskanzler nach dem Gelingen des Aufstandes, hat in einer von ihm vorbereiteten Rundfunkansprache niedergeschrieben, was für unser ganzes Volk eine stete Verpflichtung bedeutet. Wir rufen euch auf zu tätiger Selbstbesinnung und zu opferbereiter Zuversicht. Hasset nicht, helft vielmehr. Vollbringt das Größte, findet die Seele unseres Volkes wieder. Gewinnt so die Kraft, noch mehr zu leisten. Wer von uns, jung oder alt, in diesen Tagen wieder einmal die Dokumente zum 20. Juli, die Aufrufe und vor allen Dingen die erschütternden Abschiedsbriefe der zum Tode Verurteilten gelesen hat, der verspürt, wie rein dort die Quellen fließen, aus denen wir die Tradition für unsere freiheitliche, soziale, rechtsstaatliche Lebensordnung schöpfen können. Es sind Zeugnisse sittlicher Größe und edlen Mutes, mit denen die Widerstandskämpfer Hitler entgegengetreten sind. Im Denken und Handeln der Männer und Frauen der gesamten Widerstandsbewegung offenbart sich die christlich-abendländische Tradition von der Würde des Menschen, seiner sittlichen Berufung und seiner Aufgabe in dieser Welt. Generalmajor Henning von Tresco, einer der leidenschaftlichsten Gegner Hitlers, prägte das unvergessliche Wort: Wer in unseren Kreis getreten ist, hat damit das Nessushemd angezogen. Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für eine Überzeugung sein Leben hinzugeben. Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, des Himmels ungeschriebene, unwandelbare Rechte höher zu achten als das Gebot der Machthaber, das ist christliche und humanistische Überlieferung, die unserem Menschenbild zugrunde liegt und aus der unsere Auffassung von Freiheit und Menschenwürde erwachsen ist. Für die ältere Generation ist es ein bitterer Gedanke und eine schwere Belastung, dass es gerade unserem Jahrhundert vorbehalten blieb, dieses Menschenbild in doppelter Weise durch die Ideologien totalitärer Staatsgebilde zu entstellen und so grausam zu schänden. Der Nationalsozialismus versuchte, es zu ersetzen durch das Götzenbild vom Herrenmenschen, der Kommunismus durch das Götzenbild vom Kollektiv. Unmenschlichkeit war von Anfang an das Buch Mein Kampf deutlich. Wer derartige Äußerungen nicht ernst nahm und die Gewaltakte nach 1933 als notwendige Folgen einer Revolution entschuldigen zu können glaubte, dem wurden die Augen geöffnet durch die erschreckende Erkenntnis, dass Freunde und Bekannte widerrechtlich verhaftet und der Willkür der Gestapo ausgeliefert wurden. Politische Verfolgungen, Massenmorde in den Konzentrationslagern und vernichtende wirtschaftliche Schäden sind die schauerlichen Konsequenzen einer entmenschten Gewaltherrschaft, die sich in allen Lebensbereichen über das Sittengesetz und die Menschenrechte hinwegsetzte. Uns bleibt die Scham darüber, dass eine solche Entwürdigung des Menschen von Deutschen in deutschem Namen geschehen konnte. Damit unsere Jugend nicht wieder in eine ähnliche Gefahr gerät, müssen die Älteren der Jugend Anstand, Redlichkeit, Opferbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein vorleben. Nur durch unser Verhalten im täglichen Leben können wir die junge Generation überzeugen, dass unsere staatliche Ordnung erst durch das ständige Bemühen um sittliche Erneuerung ein sicheres, festes Fundament erhält. Vor 20 Jahren und in geringerem Maße auch noch heute hat man versucht, den Widerstandskämpfern unedle Motive zu unterschieben. Vielleicht in der Absicht oder in der Notwendigkeit, sich zu distanzieren von dem Vorwurf eigenen Versagens. Es ist eine Geschichtsklitterung zu behaupten, die Widerstandskämpfer hätten erst bei der sich abzeichnenden Niederlage im Kriege die Verbrechen und Verworfen des nationalsozialistischen Staates als Motiv ihrer Umsturzpläne entdeckt. Der geistige, wenn auch zumeist passive Widerstand gegen Hitler lebte in weiten Kreisen unseres Volkes seit der Machtergreifung. Die letzten nicht mehr ganz freien Wahlen vom 5. März 1933, als sie also die Nationalsozialisten etwa über einen Monat an der Macht waren, haben den Nationalsozialisten nur 44% der Mandate im Reichstag eingebracht. Und das zeigte, dass sich die Mehrheit unseres Volkes mit der von Goebbels propagierten nationalen Revolution nicht identifizierte. Viele, die Tod und Gefängnis oder Konzentrationslager vor Augen sahen, entschlossen sich zur Emigration. Mit ihnen auch solche, die mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten, eine derartige Gewaltherrschaft mitzutragen. Zahlreiche Einzel- und Gruppenaktionen gegen das totalitäre Regime während der gesamten 12 Jahre sind der Beweis, dass das andere Deutschland lebte und eigene Wege ging. Aus allen politischen und weltanschaulichen Lagern, allen Gesellschaftsschichten und Berufssparten stammte die große Schar bekannter und unbekannter Persönlichkeiten, die sich gegen Unrecht und Terror auflehnten und mit ihrem Blut diese Entscheidung besiegelten. Politiker aller Richtungen, Menschen verschiedener Nationalität und rassischer Abstammung, Angehörige der christlichen Konfessionen und anderer Religionsgemeinschaften und Menschen aller Beruf- und Dienstgrade sind beteiligt. Sie wurden zu Vorkämpfern oder Märtyrern einer Gesinnung, die Anstand und Menschlichkeit als eine selbstverständliche, sittliche Pflicht ansahen. Wir sollten nicht verschweigen, dass auch viele undoktrinäre Kommunisten sowie Vertreter obrigkeitsstaatlicher Auffassungen, die wir heute nicht mehr teilen, Opfer der politischen Verfolgung wurden. Die Geschichtsforschung hat inzwischen bestätigt, dass viele der damaligen deutschen Kommunisten innerlich unabhängige Idealisten waren. Es wäre deshalb unredlich, wollte man ihnen unterschieben, sie hätten nur als Handlanger einer fremden Macht gehandelt. Auch Nationalsozialisten sind einsichtig geworden und haben sich später am Widerstand beteiligt. Auch das sollte erwähnt werden. Wir wollen in dieser Stunde auch die Menschen nicht vergessen, die während des Zweiten Weltkrieges in den besetzten Ländern Europas für die nationale Unabhängigkeit ihrer Heimat und eine freiheitliche Lebensordnung gegen die Tyrannei der Nationalsozialisten aufstanden. Ich freue mich, eine Delegation des Verbandes der Internationalen Widerstandsbewegung mit seinem Präsidenten General Gerard hier begrüßen zu können. Nicht um eine Rechtfertigung, sondern um der Wahrheit willen, sollte vor allem unsere Jugend mehr erfahren von diesen Vorgängen, damit ungerechte Vorurteile und Vorwürfe vermieden werden. Glücklicherweise ermöglichte eine intensive zeitgeschichtliche Forschung der Öffentlichkeit und insbesondere unserer Jugend eine reichhaltige Literatur- und Quellensammlung über die Widerstandsbewegung zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Verdienst der Bundeszentrale für politische Bildung und der entsprechenden Einrichtungen der Länder, diese Veröffentlichungen weiten Kreisen der Bevölkerung zugänglich gemacht zu haben. Ich freue mich, dass zahlreiche Schulen und besonders die Bundeswehr es als eine wichtige Aufgabe ansehen, im staatsbürgerlichen Unterricht das Vermächtnis der Opposition gegen Hitler lebendig zu erhalten. Wenn ich zahlreiche Schulen sage, dann meine ich eben nicht alle. Es ist da viel zu tun. Die gröbsten Beschwerden über die mangelhafte Ausbildung in staatsbürgerliche Bildung habe ich von der Bundeswehr bekommen, die mir sagten, sie wären doch für die Erziehung zum Staatsbürger nicht allein zuständig. Die Bundeswehr müht sich sehr darum, und es ist ja auch in zweiter Linie wenigstens ihre Aufgabe. Aber ich glaube, es müssen auch unsere Schulen alles tun, um dabei mitzuhelfen. Wir fühlen uns verständlicherweise besonders den Männern und Frauen verbunden, deren sittliche Motive untrennbar verknüpft waren mit der Sorge um die Zukunft unseres Volkes und Vaterlandes. Graf Jörg von Wartenburg versicherte kurz vor seiner Hinrichtung in einem Abschiedsbrief an seine Mutter, dass kein ehrgeiziger Gedanke, keine Lust nach Macht mein Handeln bestimmte. Es waren lediglich meine vaterländischen Gefühle, die Sorge um mein Deutschland, wie es in den letzten zwei Jahrtausenden gewachsen ist, das Bemühen um seine innere und äußere Entwicklung, die mein Handeln bestimmten. Diese Zeilen sind ein Dokument politischer Verantwortungsbereitschaft. Sie geißeln die leichtfertige Auffassung, dass Politik den Charakter verderbe. Wer politisch handeln will, muss sich zu seiner Überzeugung bekennen, muss seelische Stärke und Wirklichkeitssinn besitzen, und nur so kann er im Denken und Tun die Prinzipien für die gesamte Menschheit, gültige Ordnung mit den konkreten Forderungen der Gegenwart und den Aufgaben der Zukunft in Einklang bringen. Skrupelloses Machtstreben und blinder Gehorsam, Gleichgültigkeit und Untertanengeist untergraben in gleicher Weise das Ethos politischer wie staatsbürgerlicher Einsatzbereitschaft. Jeder Politiker und jeder Bürger sollte in innerer Freiheit seinem Gewissen folgen und anstreben, was dem Volke, das dem Wohle des staatlichen Gemeinwesens dient. Damals haben Hitler und seine Gefolgsleute durch ihre hemmungslose Machtgier und durch ihre verbrecherischen Untaten, an die wir jetzt wieder durch die Auschwitz-Prozesse nachdrücklich erinnert werden, selbst verwirkt, Loyalität, Vertrauen und Treue zu fordern. Ihnen haben viele durch einen geistigen Vorbehalt ins Geheim den geleisteten Eid und den Gehorsam aufgekündigt. Wer so Stellung nahm, musste mit dem Gewissenskonflikt fertig werden, in den ihn der Zwiespalt zwischen seinem Denken und Handeln stürzte. Niemand sollte sich über eine solche Entscheidung ein leichtfertiges Urteil anmaßen. Unsere Bewunderung und ungeteilte Anerkennung verdienen die Männer und Frauen, die sich tapfer zu dem unwiderruflichen Entschluss durchrangen, Hitler durch die Tat den Gehorsam zu verweigern und das volle Risiko auf sich zu nehmen. Über dem 20. Juli liegt die tiefe Tragik, dass die Verschwörer bei der Ausführung ihrer Pläne scheiterten. Trotzdem haben diese Männer eine politische Tat von historischer Bedeutung vollbracht. Sie haben der Welt gezeigt, dass im deutschen Volk das Verlangen lebte, sich selbst und Europa von der Tyrannei Hitlers zu befreien und sich sühnebereit von den ungeheuren Verbrechen zu distanzieren. Seitdem sollte niemand mehr behaupten, wie das nur vor kurzem geschehen ist, dass alle Deutschen Anhänger Hitlers gewesen seien. Wir können und müssen wieder ganz unbefangen von der Liebe zum Vaterland sprechen. Diese Tugend, die im sogenannten Dritten Reich pervertiert wurde, behielt durch den Widerstand den guten Klang und den geistigen Wert, zu dem sich unser ganzes Volk trotz der unmenschlichen Zerreißung unseres Landes bekennen und an dem es unbeirrt festhalten muss. Cicero richtete an seinen Freund, den Konsul Metellus, die Mahnung, die auch heute für uns gültig ist: Es soll dir gerade jetzt kein Land lieber sein als das Vaterland. Gerade weil es so übel zugerichtet ist, sollst du es umso mehr lieben und dich seiner umso mehr erbarmen. Und du solltest das Vaterland, das schon so viele ausgezeichnete Männer verloren hat, nicht auch noch deines Anblicks berauben. Einige von denen, die den Bluturteilen des Volksgerichtshofes entgangen sind, leben noch mitten unter uns. Sie haben nicht resigniert, sondern waren mit die Ersten, die sich für den Wiederaufbau unseres Staates zur Verfügung gestellt haben. Heute tragen manche von ihnen eine hohe Verantwortung in unserer Bundesrepublik. Ihr Beispiel soll unsere Jugend verdeutlichen, wozu sie das geistige Erbe größerer Ereignisse der Vergangenheit verpflichtet. Wir sind vor allem aufgerufen, uns durch unsere Gesinnung und Tatbereitschaft die aus Recht und Vertrag uns zustehende staatliche Einheit durch Anwendung des Selbstbestimmungsrechts auch zu verdienen, durch Anstand und Redlichkeit in unserem persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben, durch den Willen zur steten, sichtlichen Erneuerung und zur tätigen Verantwortung, müssen wir unsere Partner wie unsere Gegner von dem Ernst und der Entschlossenheit unserer Forderung immer wieder überzeugen. Und ist sie erfüllt, dann dürfen wir endlich vielleicht diesen Abschnitt deutscher Vergangenheit abschließen und mit unseren Freunden in einem gemeinsamen Europa einen neuen Anfang machen. Wir glauben an die Kraft des Guten. Solange die Gewissen noch wach sind, solange Menschen sich einer höheren Autorität als der irdischen verpflichtet fühlen, werden sie sich auch in der Gegenwart jeder Art von Gewaltherrschaft und Willkürherrschaft entgegenstellen. Unsere Landsleute in Mitteldeutschland und in Ostberlin vertrauen und warten darauf, dass wir in der Freiheit die Haltung vorleben, aus der sie in ihrem heroischen Widerstand gegen den kommunistischen Unrechtsstaat tagtäglich neue Kraft schöpfen. Meine jungen Mitbürger, wenn Sie im Geiste des Vermächtnisses des 20. Juli handeln wollen, dann darf sich das nicht äußern in grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber der Politik oder in einem Rückzug in die Bereiche reiner Geistigkeit und idealisierter Menschlichkeit. Das Schicksal der Weimarer Republik macht das deutlich. Hader und Zwietracht unter den Parteien, geschürt durch die Verleumdungskampagnen und Terroraktionen der Nationalsozialisten und ihrer Freunde sowie der radikalen Linken, untergruben das Vertrauen des Volkes in die Wirksamkeit einer demokratischen Ordnung. Wirtschaftskrisen brachten eine über das ganze Land verbreitete Arbeitslosigkeit und tiefe soziale Not. Was Sie sich einfach an der Zahl ausrechnen können, dass wir damals 7 Millionen Arbeitslose hatten, dass wir damals sämtliche Städte im Ruhrgebiet bankrott waren und dass auch die Zulieferungsberufe wie Bäcker und so weiter, die all die Konsumentenversorger, auch keine Möglichkeit mehr hatten, auf Kredit zu liefern, weil niemand mehr Geld hatte. Die Ursache lag, wie jeder wusste, in den Nachwirkungen eines verlorenen Krieges oder sowie in dem Mangel an politischer Stabilität. Unzufriedenheit und Radikalismus waren die Folgen. Dass in einem solchen Klima die Menschen anfällig werden für die Locktöne der Rattenfänger, liegt auf der Hand. Eine stabile Staatsführung, die für eine geregelte soziale Ordnung und für die berechtigten Ansprüche der Bürger sorgt, gehört ebenso zu den Merkmalen einer intakten Demokratie wie die aktive Mitarbeit jedes Einzelnen zur Förderung des Gemeinwohls. Wo die freiheitliche Verfassung nicht im Staatsbewusstsein der Bürger verankert ist, wo sich der Bürger nicht mit seinem Staat identifiziert, sind Recht und Freiheit ständig bedroht. Nur wenn einer sich des anderen annimmt und dessen Last mitträgt, wachsen die Kräfte, die ein Volk zusammenhalten. Der Konkurrenzkampf des Lebens, wo immer er sich auswirkt, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, in der Kunst und Wissenschaft oder im Streben nach beruflichem Erfolg, sollte nie so weit gehen, dass er in persönliche Feindschaft ausartet oder sogar in Hass. Die Auseinandersetzungen der politischen Parteien und der verschiedenen Interessengruppen unserer Gesellschaft müssen mehr und mehr zu einem edlen Wettstreit werden. Jeder muss sich mühen, unserem Volk in seiner Gesamtheit mit besseren Ideen und größeren Leistungen zu dienen. Ich möchte schließen mit einem Wort, das Pater Alfred Delp nach seiner wegen Teilnahme am Widerstand erfolgten Verurteilung zum Tode in sein Tagebuch geschrieben hat. Bleibt dem stillen Befehl treu, der uns innerlich immer wieder ruft. Behaltet dieses Volk lieb. Wenn es durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte in der Welt gab, hat sein Leben einen Sinn gehabt.
Deutschlandradio Retro.